Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zum Bibelprojekt 2025. Heute zum Thema Ehe und Ehelosigkeit. Und bei mir ist Kalle Reiche aus der Kreuzkirche. Du bist bei uns Leiter des Technikbereichs und glücklich ehelos.
Genau, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Genau, du hast mich ja eingeladen, weil ich Single bin. Und es ist tatsächlich so, ich bin glücklicher, entspannter Single. Ich bin tatsächlich nicht auf der Suche nach einem Partner, sondern ganz entspannt im Hier und Jetzt. Und ich habe auch nicht ein defizitäres Gefühl oder so. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir im Leben was fehlt, weil ich Single bin oder weil ich halt keine Frau habe oder keine Familie habe, keine Kinder. Genau, sondern ich bin glücklich ehelos. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich irgendwann für mich verstanden habe oder erkannt habe, dass beide Lebensmodelle oder alle Lebensmodelle, die es so gibt, ganz, ganz große Vorteile und ganz, ganz große Nachteile haben. Dass halt der in einer Beziehung ist und der vielleicht sogar Kinder hat, ein kleines Ich von sich aufwachsen sieht, dass derjenige, der halt einen Partner hat, durch dick und dünn mit einem Partner gehen kann und eben schöne Erlebnisse mit jemandem teilen kann. Das sind vielleicht die Vorteile, aber du hast eben auch die Nachteile, dass du halt keinen Schlaf kriegst, wenn deine Kinder klein sind oder ganz, ganz klein sind, dass du Windeln wechseln musst, du eben ganz, ganz wenig Zeit für dich alleine hast und du dich eben viel um deine Kinder kümmern musst oder eben auch Zeit in deinen Partner investieren darfst, / vielleicht hin und wieder auch mal musst und eben nicht so viele Freiheiten hast. Und ich als Single, mir ist irgendwann klar geworden, dass ich in diesem Lebensmodell eben nicht nur Nachteile habe, weil ich halt keinen Partner habe, sondern eben auch ganz, ganz große Vorteile, wie zum Beispiel eine gigantische Freiheit, die ich genießen darf und diese Freiheit eben auch versuche bewusst zu genießen und sage, ich habe eben viel Freizeit, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen, ich kann sagen, wann ich meinen Müll runterbringe und kann auch so viel in der Gemeinde mitarbeiten, wie ich möchte, was ich sehr, sehr gerne tue. Ich bin sehr gerne in meiner Gemeinde und leite diesen Bereich Technik, was du ja eben schon erwähnt hast. Und ich genieße es, diese Freiheit zu haben. Irgendwann ist mir, wie gesagt, klar geworden, dass mein Lebensmodell eben diese großen Vorteile hat. Und von daher bin ich entspannt in meinem Single-Dasein. Ich bin glücklicher Single.
Jetzt haben wir ja, lesen wir jetzt gerade die Korintherbriefe und da wirkt es ja fast so ein bisschen so, als würde Paulus die sozusagen Ehe und Ehelosigkeit in Kontrast stellen und deutlich unterstreichen, dass er die Ehelosigkeit bevorzugt. Du klingst jetzt gerade ein bisschen ähnlich, sozusagen. Ach ja, ist doch eigentlich, man kann viel machen und Ressourcen sind da und ja, genau.
Ja, also ist richtig. Also ja, also ich würde mich jetzt natürlich nicht mit Paulus vergleichen wollen. Wenn man diesen Paulus-Text hier liest, dann kann man natürlich leicht diesen Eindruck bekommen, dass er sagt, ach, wärt ihr doch alle ehelos so wie ich und könntet volle Power Gottes Reich gehen und müsstet euch nicht mit diesen, mit Familie und Beziehung herumschlagen. Das ist ja nur was für diejenigen, die das halt unbedingt brauchen, so ungefähr. Ne? So könnte man das lesen. Ich würde das natürlich so nicht gegenüberstellen wollen. Ich glaube, dass beides sehr wohl einen sehr, sehr großen Segen beinhaltet. Ich glaube, dass Gott Familie möchte. Gott hat uns ja auch erschaffen als Mann und als Frau. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Gott hat gesagt, ich will, dass ihr euch vermehrt, dass ihr, genau. Gott ist ja jemand, der Familie liebt, zutiefst liebt. Ich glaube nicht, dass Gott sagt, ich wünschte, ihr wärt alle Singles. Ach Mensch, würdet ihr doch keine Ehen schließen. Und dass ihr überhaupt Ehen schließen könnt, ist eigentlich nur ein Fehler in meiner Nein, natürlich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass in beiden Modellen ein ganz, ganz großer Segen liegt. Und ich glaube, dass es uns guttun würde, uns auf unsere jeweiligen Vorteile und auf unseren Segen zu konzentrieren. Ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir es wirklich genießen und von Gott an dankbar annehmen, wenn wir eine Familie haben und wenn wir einen Partner haben und wenn wir mit dem wirklich, wenn es gut geht, durch dick und dünn gehen und der mich ein kleines Stück mitträgt. Aber wenn ich alleine bin, dann darf ich auch meinen Segen genießen und meine Freiheit genießen und die Mehrzeit genießen, die mir alleine zur Verfügung steht, und es auch genießen, dass ich, ja, dass ich meinen Weg mit Gott so gehen kann, ja, wie ich gerade mit Gott unterwegs bin. Mhm. Genau. Und ja, so empfinde ich das. Ich würde das also nicht in zwei Stufen lesen wollen, wenn Paulus das hier so schreibt. Übrigens empfinde ich auch, es gibt eine Stelle, da schreibt ja Paulus sogar, das hier sage ich euch jetzt von Gott
aus. Genau.
Und es gibt eine Stelle, da sagt er, und jetzt rede ich als Paulus.
Genau.
Ich glaube, dass dieser Text auch viel aus Paulus Sicht geschrieben ist, weil er halt Single war und weil er halt den großen Traum hatte, das Reich Gottes voranzubringen mit aller Kraft. Ach, wärt ihr doch alle Single wie ich, dann könnten wir das Reich Gottes richtig megamäßig voranbringen und evangelisieren, was das Zeug hält, die Länder, Gemeinden gründen hier und da und so. Der hatte natürlich den großen Traum, ja, Reich Gottes voranzubringen und Gemeinden zu gründen. Und dazu hätte er gerne viele, viele, viele Mitarbeiter gehabt. Aber wie gesagt, ich glaube, es liegt ein großer Segen auf beiden, auf allen Lebensmodellen. Genau.
Jetzt ist ja, ich bin ja ein bisschen das, mancherlei Hinsicht das Gegenteil von dir, zumindest was diesen Aspekt angeht. Ich habe Verhältnis mit Mitte 20 geheiratet, bin jetzt seit über 20 Jahren verheiratet, habe Kinder. Und kann natürlich gut nachvollziehen, dieses, ja, ich bin auf der einen Seite, sind meine Ressourcen völlig anders verteilt. Ja, Kinder leisten keinen Lebensunterhalt irgendwie und brauchen Zeit, brauchen Aufmerksamkeit und sind auch nicht nur, also die schlaflosen Nächte hat man nicht nur bei kleinen Kindern, deswegen, weil die gibt es durchaus später auch nochmal. Also kranke Kinder schlafen auch schlecht. Naja, aber und trotzdem, aber habe ich das Gefühl, an vielen Punkten, dass wir als Gemeinde oder als Gemeinden, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, ist immer eher so eine Haltung, heiratet. Ja, also fast sozusagen so ein bisschen das Ideal, den Jungen noch in der Jugend, den künftigen Partner kennenlernen und dann heiratet man Jungen und bleibt für alle Ewigkeit zusammen und ist glücklich und so weiter. Und ich kann mich nicht daran erinnern, erstens kann ich mich grundsätzlich nicht daran erinnern, auf Leute getroffen zu sein, die jung gesagt haben, nö, ich bin Single und ich bleib das auch. Also so das eine, ne? Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie die Gemeinden auf sowas reagiert hätten. Also als ich jung war, wäre das zumindest sehr merkwürdig gewesen, glaube ich, wenn jemand gesagt hätte, nö, mir geht's gut, ja, ich bleib so.
Ja, also ich glaube, also ja klar, es gibt natürlich so ein bisschen erstmal das gesellschaftliche Ideal einer tollen Beziehung und Kinder und Häuschen bauen und ja, Häuschen mit Garten, Kinder und tolle Ehe führen. Das ist ja auch ein gesellschaftliches Ideal, was wir haben in unserem Land. Und dann gibt es dieses Ideal bestimmt auch von der Kirche her oder von Gemeinden her. In christlichen Kreisen gibt es bestimmt auch dieses Ideal, wobei ich das in meiner Entwicklung oder in meinem Leben jetzt nicht als so krass empfunden habe. Also ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass wir im Jugendkreis gelernt hätten, boah, ihr müsst aber alle möglichst schnell heiraten oder so, so nicht. Das nicht. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen dieses Ideal gibt, aber ich habe das nicht als jetzt so krass empfunden. Ich glaube,
also ich weiß, du hast es jetzt natürlich überspitzt, so gab es das natürlich bei uns auch nicht, dass man da irgendwie, und jetzt gibt es die Stunde über Ehe und dann wird alle, die noch Single sind, werden am Schluss verlost oder so. Nee, also das natürlich auch nicht, aber ich weiß durchaus, ich kenne durchaus auch Sprüche, die in Richtung, also die so ein bisschen in diese Richtung gehen, das Ebenbild Gottes ist Mann und Frau und deswegen ist sozusagen erst in der Ehe das Ebenbild Gottes tatsächlich realisiert, ja, oder bis hin, so, der Menschheit ist aufgetragen, seid fruchtbar und mehret euch und das muss halt ein, das so, und jetzt muss man ja sagen, du mehrst dich nicht, ne, also du kommst dem nicht nach und trotzdem So, und jetzt, und auf der anderen Seite, und das finde ich ja trotzdem spannend, haben wir so Leute wie Paulus, wir haben auch Jesus, auch Jesus war ehelos, ne, und hat mit Sicherheit seinen Dienst nur deshalb machen können, weil er nicht die ganze Zeit eine Familie mitgeschleppt hätte. Die theologischen Implikationen von Kindern Gottes, also Kindern Jesu will ich jetzt gar nicht aufreißen, aber also da Leute, die viel geleistet haben. Petrus auf der anderen Seite war verheiratet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der Kinder hatte, ob wir da irgendwas wissen drüber. Wir wissen über seine Frau, aber weil Jesus die Schwiegermutter geheilt hat. Aber
ja, also wie gesagt, ich erinnere mich daran, als ich in der Jugend bei uns noch war, bei uns in der Gemeinde, da hatten wir auch schon mal irgendwie so eine Themenreihe zum Thema Geistesgaben. Und da kam auch schon die Geistesgabe der Ehelosigkeit vor.
Das stimmt, ja.
Und das ist natürlich auch interessant. Also es kam sozusagen auch schon vor. Es kann sehr wohl sein, dass du als Christ auch ehelos bleibst.
Ja.
Ne? Und quasi in deiner Beziehung zu Gott lebst, ne, und dir das genügt, ja, und so, ne, und dass da eben auch ein besonderer Segen drauf liegt, ne, ich glaube, und ich glaube, dass es das gibt, also ja, von daher empfinde ich das nicht als defizitär, ich empfinde das nicht als und ich glaube oder ich hoffe, ich wünsche mir natürlich, dass in unserer heutigen Gesellschaft, inzwischen auch in Kirchen, dass es nicht mehr so krass ist, ne, dass nur das eine Lebensmodell hochgehalten wird, ne, und kein anderes Lebensmodell da sein darf, denn das wäre ja auch ein unendlicher Druck auf alle, die halt in diesem Lebensmodell gerade nicht leben.
Ja, ja, ne? Genau, also, genau.
Das die, wäre ja...
Die Problematik haben wir ja letztendlich ja immer. Also egal, über welches Spannungsfeld du redest, aber also, wenn du über Finanzen redest und Arm und Reich, dann hast du ein Spannungsfeld, und sobald du davon redest, wie mit Armen umzugehen sind, fühlen sich die Reichen blöd. Also oder so irgendwas, also dieses Spannungsfeld, da hast du ja immer. Du hast jetzt gerade eine Sache bei mir ausgelöst. Ich habe als Spät-Teenie mal auf irgendeinem Festival, irgendwas, Spring war das noch, vor vielen, vielen, vielen Jahren, habe ich in einem Zelt Ton gemacht. Letztendlich habe ich nur das Mikrofon an- und ausgemacht. Ja. Und da war ein Workshop über Ehelosigkeit. Nämlich genau das. Und da war eine Frau da, die offensichtlich die Gabe der Ehelosigkeit hatte. Und ich weiß, dass ich das total faszinierend fand, das zu erleben, wie die komplett in sich ruhte. Und du gemerkt hast, die ist dazu berufen, so zu sein. Und ich fand es echt, also das bewegt mich heute noch, weil ich diese Erinnerung so stark fand. Ich habe die nahe, weiß gar nicht, wie lange das gelaufen ist, höchstens anderthalb Stunden reden hören, ja. Aber ich weiß, dass ich das extrem faszinierend fand, das zu erleben, wie jemand dazu wirklich berufen ist. Und
ja, also das, glaube ich, gibt's auf jeden Fall. Für mich selber wäre ich ein bisschen zögerlich, jetzt zu sagen, ich habe die Gabe der Ehelosigkeit, weil das ist schon ein bombastischer Satz. Ne?
Ja,
das
ist, genau.
Das ist schon eine steile Aussage, weil das würde ja auch wiederum bedeuten, dass es sich im Grunde nie wieder ändert, so ungefähr. Oder dann doch, man kann natürlich auch sagen, auch Begabungen und Berufungen von Gott können sich ändern. Von daher, klar, darf sich das auch wieder ändern. Also ich sage übrigens von mir selber auch nicht, ich werde auf jeden Fall bis zu meinem Lebensende Single bleiben. Das sage ich nicht. Mhm. Aber ich sage mir schon ganz bewusst, Kalle, solltest du dich nochmal verlieben, muss das richtig knallen. Also das muss schon wirklich, also da reicht es jetzt nicht so, ach, die sieht auch ganz hübsch aus oder so, ne, und wäre doch nett oder so, sondern muss schon wirklich Hand und Fuß haben. Ja. Also ich wäre niemand jetzt für eine kurze Liebelei oder sowas. Und ich bin ja übrigens von der Typologie her, einfach von der menschlichen Typologie, bin ich ja ein sehr stetiger Mensch, der sehr gerne sozusagen in stetigen Bahnen läuft. Und von daher, ich halte es sehr, sehr lange sehr gut mit mir alleine aus. Mhm. Ich bin mir wirklich in einem guten Sinne selbst genug. Ich ruhe ziemlich in mir. Ich kann, ich sag jetzt mal, 4 Wochen zu Hause sein und mir fällt nicht die Decke auf den Kopf oder so, sondern ich kann mich sehr gut beschäftigen und meine Projekte machen und so weiter. Wie gesagt, ich liebe meine Gemeinde. Ich verbringe einen Großteil meiner Freizeit für die Gemeinde. Und ich glaube, dass da also ein Teil meiner Typologie mit reinspielt, darin, dass ich glücklicher Single bin.
Ja.
Aber natürlich, man kann natürlich argumentieren, dass Gott das in mir angelegt hat und dass das sozusagen auch ein Stück Begabung ist. Und ich glaube aber auch, dass es ein Stück Reifungsprozess ist. Also, dass es ein Stück Wachstum ist, was ich ja vorhin am Anfang sagte, dass ich irgendwann einfach verstanden habe, dass kein Lebensmodell in dieser Welt perfekt sein wird. Du wirst einfach, es wird nicht alles super perfekt sein, nur weil du einen Partner findest. Es wird auch nicht ein rein glückliches Leben sein, wenn du Single bist und du alle Entscheidungen alleine treffen kannst.
Ja.
Na, auch dann wirst du nicht nur glücklich sein in deinem Leben, sondern beide Lebensmodelle haben große Vorteile, große Nachteile. Und wichtig ist, dass du mit dir im Reinen bist, dass du mit Gott im Reinen bist, dass du versuchst, eine gute Gottesbeziehung zu leben und dass du deine Dinger gefunden hast, in denen du aufblühst, wo du sagst, ja, ich gebe mich rein in das und das, in die Arbeit in der Gemeinde oder was auch immer, beruflich ja auch, genau.
Ja, wobei ich jetzt gerade, also meine stetige Typen, ja, ich glaube, das fällt vielleicht manchmal einfacher, weil man ein bisschen Änderungs... Na, nicht Resistenz ist falsch, aber es ist nicht der Bedarf da, dass es da mal was Neues gibt.
Genau.
Ich kenne auch Singles, die sehr extrovertiert, sehr initiativ sind und so weiter. Und da ist es natürlich ein bisschen anders. Das sind dann die Leute, die eher, die haben einen riesen Freundeskreis. Und dann da sind auch Verheiratete dabei, Familien dabei, das ist alles kein Problem, aber die haben halt einen großen Freundeskreis. Und dann ist es da eher, und da wird dann sozusagen die ich sag mal, das stärkere Bedürfnis nach menschlicher Nähe oder zumindest nach menschlichem Zusammensein irgendwie, wird dann halt über einen Freundeskreis gedeckt und damit passiert dann auch viel. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass es dir hilft, aber ich überlege gerade die Singles, die ich kenne, die so auch in sich ruhen und sagen, die haben die Vorteile und die genießen sie und Punkt. So, sind nicht auf der Suche nach irgendwas oder nach irgendjemandem. Ich glaube, da kenne ich tatsächlich auch alle Arten von Charakteren. Die haben halt dann alle irgendwie was anderes gefunden für sich. Ne?
Das glaube ich natürlich auch. Also wie gesagt, Stetigkeit ist jetzt keine Voraussetzung dafür, ein glücklicher Single zu sein. Ne, sondern das ist einfach nur Teil meiner persönlichen Typologie.
Ja.
Und bei mir trifft es halt so und mir hilft das. Ne? Ich bin sehr zufrieden dann im Hier und Jetzt und richte mich halt ein. Und wie gesagt, kann sehr, sehr lange und stetig mit mir allein sein und kann das ertragen. Genau, und von daher hilft mir das. Aber wie gesagt, das ist natürlich keine Voraussetzung für ein glückliches Single-Sein. Das glaube ich jetzt nicht.
Genau. Aber es sitzt ja schon, und das finde ich schon spannend, den Aspekt, die Ressourcenfrage sozusagen. Ne? Also ich meine, du hast mehr Zeit und sonstige Ressourcen für das, was du sonst machen willst. Ich meine, eine Familie frisst Ressourcen, das muss man einfach so sagen. Im ganz Positiven. Ne? Also, und die Frage, die für mich spannend ist, meine jetzt mal abgesehen davon, dass Paulus so ein bisschen, wie gesagt, so klingt, als würde er das gegeneinander stellen wollen. Ja? Aber die Frage, die ich schon spannend finde, ist, also als Leib Christi, wie das eine ist natürlich, wir sind beide in derselben Gemeinde. Unsere Gemeinde ist verhältnismäßig familienstark und also kinderarbeitsstark und ist auch dafür bekannt, habe ich gehört. Und muss ja auch gestehen, wir sind auch wegen der Kinderarbeit hier gelandet. Also es ist so. Und trotzdem so haben wir Singles, wir haben alles Mögliche und wir müssen irgendwie versuchen, nicht nur versuchen, damit klarzukommen, sondern eigentlich ist die Frage, wie können wir als Gemeinde, wie können wir als Leib Christi die Vorteile der unterschiedlichen Modelle nutzen und uns da ein Segen sein, letztendlich.
Ne? Ja, genau, das finde ich ist, also wir sollten auf jeden Fall versuchen, uns in den verschiedenen Lebensmodellen gegenseitig zu ergänzen und uns gegenseitig auch zu bestärken. Und ich glaube, da liegt ja auch eine große Kraft drin. Ich bin ja total froh, dass in meiner Gemeinde nicht alle nur Singles sind, so wie Paulus, wie man Paulus lesen könnte.
Ja.
Wie gesagt, ich hoffe, dass die Theologen das jetzt nicht knallhart so auslegen würden oder so, sondern Genau, ich glaube, dass in beiden Modellen, wie gesagt, großer Segen liegt und so erleben wir es ja auch. Dadurch, dass wir viele Familien haben, haben wir eine relativ starke Kinderarbeit und dadurch, dass wir eine relativ starke Kinderarche haben, zieht das halt auch neue Familien an. Mhm. Und wir hatten halt jetzt, letzten Sonntag hatten wir gerade ein Zeugnis einer jungen Frau, die gesagt hat, ich bin wegen meiner Kinder, wegen der Kinderarbeit, die in unserer Gemeinde stattfindet, bin ich in diese Gemeinde gekommen. Und ich selber habe mich noch gar nicht so schnell verankert gefühlt in der Gemeinde, aber meine Kinder konnten halt Fuß fassen, konnten in die Gruppen, in den Gruppen aufblühen und ich selber bin erst nach und nach reingewachsen und habe meinen Anker gefunden und habe mich willkommen gefühlt. Und ich glaube, dass wir beides brauchen und uns da gegenseitig ergänzen können. Und diejenigen, also unsere starken Familien sind ein super, super wichtiges Element davon. Viele Familien, Eltern, also viele Papas, viele Mamas arbeiten ja auch mit in den verschiedenen Kindergruppen ja. hier und da. Ja. Es ist ja nicht so, dass du, nur weil du Familie hast, du überhaupt keine Zeit hättest, Reich Gottes klar. außerhalb deiner Familie zu bauen. Ja. Das ist ja nicht der Fall, sondern wir haben ja ganz, ganz starke Mitarbeiter im Reich Gottes, auch aus den Familien heraus. Du hast halt nur nicht Vollzeit sozusagen jetzt so viel Zeit wie jemand, der eben Single ist und eben nicht noch sich um eine Familie bemüht und oder um eine Familie kümmert. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben auch Singles, die halt wirklich sehr, sehr viel Zeit in die Gemeinde stecken können, wenn sie es denn möchten, wenn sie sich berufen fühlen dazu und da einen Bereich gefunden haben in der Gemeindearbeit, den sie gerne voranbringen möchten, wo sie gerne mitarbeiten und aufblühen wollen. Und ich glaube, dass wir uns da stark ergänzen bei uns in der Gemeinde. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die wir lernen können, überhaupt im Reich Gottes sozusagen, in der Christenheit, ne, unter Christen, dass wir die verschiedenen Lebensmodelle wirklich wertschätzen und uns gegenseitig bestärken und uns Mut machen, die Vorteile, die wir in dem Moment genießen, in dem Lebensmodell, in dem wir gerade sind, dass wir da sozusagen den Segen voll ausschöpfen, der da drin steckt. Eben die große Freiheit, die große Freizeit, die der Single hat und eben aber auch die Stärke der Familie, die die Familie mitbringt in so eine Gemeinde. Ne? Genau.
Du hast den Begriff verankern benutzt. Und das fand ich ganz spannend, weil bei mir die Frage gekommen ist, was brauchen Singles, um sich in einer Gemeinde zu Hause zu fühlen? Denn ich kenne Gemeinden, die machen Single-Arbeit und so weiter. Und ich muss gestehen, von außen, als jemand, der da nie aktiv beteiligt war, hatte das immer so ein bisschen was von christlicher Dating-Plattform. Etwas überspitzt gesagt. Ja? Der Lebensziel, und deswegen finde ich unser Gespräch so schön, weil das ist einfach nicht meine Welt. So, ja. Aber die Frage, wenn du sagst jetzt, im Grunde genommen, also ich will mal kurz umdefinieren und sagen, du bist jemand, der flexibel ist und Ressourcen hat. So. Und wenn ich jetzt so auf Singles gucke, dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass die andere Anknüpfungspunkte in der Gemeinde brauchen und auch, die haben ja auch was anderes zu geben. Ne? Denn, also ich meine, der klassische Fall von, du kommst als Familie, irgendwann sind deine Kinder so eingewöhnt, dass du irgendwo mitmachen kannst. Klassisch ist irgendwie in der Kinderarbeit mitzumachen oder vielleicht in einem anderen Bereich, aber das ist ja da so. Das ist ja ein bisschen was anderes. Ich meine, du kommst ja im Prinzip mit Flexibilität und Ressourcen und jetzt ist die Frage, so, was mache ich jetzt damit?
Ne? Ja, okay, also wie man jetzt Menschen einbindet in die Gemeinde, das ist ja sowieso immer ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja. Ne? Wie man neue Leute sozusagen entdeckt und ihre Stärken entdeckt und ihre Leidenschaften entdeckt, die ja Gott wahrscheinlich auch in sie reingelegt hat. Ne? Ganz vieles hat ja auch mit Begabungen zu tun, die Gott in uns reingelegt hat. Ja. Unsere Faszination ist ja ganz oft da, wo Gott auch Begabungen in uns reingelegt hat. Ja, und wie können wir Singles in unseren Gemeinden helfen oder wie können wir sie willkommen heißen? Da würde ich sagen, also so eine christliche Dating-Plattform, also ich selber war nie in so einer Single-Arbeit. Okay, ich würde sagen, das brauchen wir eher nicht. Oder sagen wir mal so, wenn jemand, das wäre ja eine andere Arbeit, eine christliche Single-Plattform, die darf es natürlich geben, also die soll es ja auch geben und Menschen sollen sich ja auch finden können. Von daher, natürlich darf es eine christliche Single-Plattform geben, aber nicht per se als erstes für alle Singles, die neu in unsere Gemeinde kommen oder
ja,
so.
Stimmt, ja.
Die will ich ja nicht gleich erstmal verheiraten und verhaften und verkuppeln, sondern der Mensch, der neu in meine Gemeinde kommt, den will ich ja entdecken, den will ich ja willkommen heißen und will ja versuchen, wirklich eine Willkommenskultur zu leben und ihn reinlieben in einen Bereich, in dem er sich wohlfühlt und ihn ja sozusagen reinlieben in eine Arbeit, wo er seine Gaben ausleben kann und wo er auch wachsen kann, wo Gott die Chance bekommt, an dem Menschen zu arbeiten und ihn voranzubringen und so. Und bei mir ist das nun der Bereich Technik. Ich darf den Bereich Technik leiten, sogar hier in der Gemeinde, in der Langwitzer Gemeinde. Aber wie gesagt, das können alle möglichen unterschiedlichen Bereiche sein. Das kann der Bereich Musik sein, wenn derjenige singt oder ein Musikinstrument spielt. Das kann ja alles Mögliche sein. Die Jugendarbeit, die junge Erwachsenenarbeit und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viele Bereiche. Oder das Willkommensteam, was morgens, sonntags morgens die Leute willkommen heißt. Oder im Kaffee, im Kaffeeteam, was die Leute mit Kaffee beglückt. Also von daher, ich finde wichtig für neue Leute, die wir reinkriegen in die Gemeinde, sie entdecken, sie aufblühen lassen, sie willkommen heißen und halt sie ihre Begabungen entdecken und sie entfalten, so dass sie die entfalten können. Und was ich auch wichtig finde, ihnen möglichst einen Bereich geben oder möglichst den Bereich finden, wo sie connecten können. Denn gerade Singles, da, du hast das vorhin schon mal angesprochen, ist der Freundeskreis sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich habe ganz wenige super intensive Freundschaften. Mhm. Ich bin nicht so jemand, ich bin nicht so ein Party-Talker. Das heißt, ich habe jetzt nicht 200 Freunde hier und noch 2000 Freunde auf Facebook oder so, sondern ich habe 4 Freunde. Ich kann die genau benennen. Ich habe 4 Freunde und das sind meine engsten Freunde und mit denen rede ich ganz tacheles. Mhm. So wie ein Ehepartner hoffentlich mit seinem Ehepartner redet. Also so wie Eheleute miteinander hoffentlich reden, dass sie enge Sachen miteinander bequatschen oder halt Dinge bereden, wirkliche Probleme reden oder so. Oder auch du als Ehemann mit deinem besten Freund, den darfst du ja trotzdem haben.
Ja, ist ja klar.
So, ist ja logisch. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir Single-Leuten in unserer Gemeinde auch einen Bereich, für sie einen Bereich finden vielleicht oder sie einen Bereich finden lassen, wo sie sich eng connecten können, zum Beispiel in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis oder in einer kleinen Arbeit, genau.
Ja, genau, ich habe jetzt auch gerade an Kleingruppe gedacht, weil es natürlich im Grunde genommen auch eine gute Chance ist, die Leute kennenzulernen, weil wenn du sagst, ja, okay, du bist Single, was kannst du gut, in welchem Bereich stecke ich dich denn jetzt, ja, guck mal, das ist ein Bereich mit vielen Mitarbeitern, lernt man Leute kennen, ja, also das riecht so ein bisschen nach Ausnutzen, finde ich, ne, so da erstmal zu sagen, okay, ja, du hast Zeit, du suchst Anschluss, aber also, ich weiß nicht, ob wir sonderlich gut darin sind, und mit wir meine ich jetzt den Leib Christi und nicht unsere Gemeinde spezifisch, so eine Landeplattform zu bieten, im Grunde genommen, wo man sagen kann, es ist ein einfaches Ankommen in irgendeiner Weise.
Ja. Ne?
Denn auch, ich meine, auch Kleingruppen und Hauskreise, die sind ja in der Regel relativ intim. Also das ist ja, du hast ja selten mehr als ein Dutzend Leute und das ist ja schon ein kleiner Kreis, auf den ich mich dann einlasse, wenn ich da plötzlich als Neuer dazukomme, ne?
Ja.
Und also ich meine, wir haben diesen Maxi-Hauskreis, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da drin sind, das sind ein paar mehr.
Jetzt im Moment weiß ich es auch nicht genau, aber das waren auch mal so zwischen 20, 30 oder
okay,
so.
Okay, genau, ja.
Genau, sowas in der Größenordnung, etwas größerer Hauskreis,
ja,
genau.
Und das dann
so um die 30
bisschen,
Leute oder
bisschen
so.
Bisschen einfacher, glaube ich.
Ja. Wir haben ja, bei uns in der Gemeinde haben wir dann irgendwann mal Willkommenspartys eingerichtet.
Stimmt, ja.
Wo Leute, die neu in der Gemeinde sind und gesagt haben, mir gefallen die Gottesdienste, ich bin hier gerne, ich finde die Gemeinschaft auch cool, aber so richtig angedockt habe ich noch nicht.
Mhm.
Und ich würde gerne mal einfach ein bisschen so connecten mit den verschiedenen Bereichen. Da haben wir Willkommenspartys angeboten und gesagt, jeder Bereich stellt sich da einfach mal vor. Ne? Mhm. Also zum Beispiel mein Bereich Technik. Ne? Es gibt die Tontechnik, es gibt die Lichttechnik und so weiter, die ganze Veranstaltungstechnik in unseren Gottesdiensten. Oder eben, ja, der Jugendbereich, der junge Erwachsenenbereich und so weiter. Jeder Bereich kann sich da vorstellen und man kann da halt einfach so ein bisschen connecten und kann locker mit ein bisschen miteinander quatschen und eben bei so einer Partygelegenheit miteinander connecten. Und Ja, also das würde ich auch sagen, dass wir als Leib Christi insgesamt und bestimmt auch wir als Gemeinde da noch eifrig lernen dürfen, wie wir Leute so reinlieben in die Gemeinde, ohne dass wir ihnen sofort irgendeinen Job überstülpen, weil wir da Bedarf haben. Das ist übrigens auch, das ist ja eine ganz, ganz gefährliche Nummer, dass man halt die Leute gar nicht nach ihren Begabungen guckt oder was würde ihnen jetzt gut tun, sondern dass man einfach guckt, oh, wir brauchen noch jemanden, der abwischt. Du bist unser neuer Abwascher. Und so, ne? Tu doch auch mal was im Reich Gottes oder so. Oder, ne, sondern dass wir die Leute wirklich erstmal rein lieben. Es gibt ja auch Leute, die brauchen erstmal noch gar keinen Dienst. Die brauchen erstmal nur ganz, ganz viel Wärme, ganz, ganz viel Wiederaufbauen. Es gibt ja auch Leute, die kommen in eine Gemeinde aus einem Zerbruch. Die kommen aus einem Zerbruch einer anderen Gemeinde oder vielleicht sogar aus einem Zerbruch ihrer eigenen Beziehung oder so, ne? Dass halt eine Beziehung zerbrochen ist, vielleicht sogar eine Ehe zerbrochen ist und so, was ja auch in christlichen Kreisen kommt vorkommt. Natürlich kommt das alles vor, wir sind alle nur Menschen und ich finde, wir sollten ja natürlich ganz, ganz doll gucken, was würde dem gut tun, wie können wir denjenigen reinlieben, wie können wir den so empfangen, dass er erstmal aufgebaut wird, dass er aufatmen kann, dass er ja sich wieder aufrichten kann und dann, aber wie gesagt, das wäre für mich schon dann irgendwann auch ein Ziel, wie kann ich Mitarbeiter so reinlieben, dass sie wachsen können in dem, was Gott in ihnen angelegt hat. Und das finde ich schon. Also jetzt nicht einen Job für denjenigen finden, weil ich alle Jobs bei mir gut besetzt haben will, also das auch, aber vor allem, weil Gott gerne Menschen aufblühen sieht. Und das sollte für uns als Leib Christi immer Ziel sein, dass Menschen aufblühen bei uns.
Ich finde das ein Ich denke, muss gerade so ein bisschen daran denken, so nach dem Motto, da kommt jemand Neues in die Gemeinde und im Grunde genommen musst du dann so einen Prozess losstoßen, um erstmal rauszufinden,
wo steht der?
Wo steht der genau? Was ist das einer? Weil du hast, genau, das ist ja der Punkt, wenn du eine Familie mit jungen Kindern hast, dann haben die einen natürlichen Andockpunkt. Genau. So. Ja. Und dann sind die auch, wenn die Kinder sich wohlfühlen, wenn es eine gute Kinderarbeit gibt, dann sind die versorgt und dann sind die Eltern glücklich, dass sie die Kinder für zwei oder für die Gottesdienstzeit abgeben können oder was, ne? Und kommen dann auch gerne wieder, wenn die Kinder das wollen. So. Jemanden, der ungebunden ist, dem ist das ja letztendlich, ich sag mal, egal. Also, der kann heute kommen und wenn es dem heute nicht gefällt, dann kommt da halt nicht mehr.
Nicht mehr, genau.
So, ne?
Ja, ich glaube, also, ja klar, das wäre dann natürlich auch, müsste man sich überlegen im Willkommensteam und so weiter oder ne, dass wir als Gemeinde eine Kultur, eine Willkommenskultur entwickeln, wo man nach dem Gottesdienst eben auch fragt, hey, schön, dass du da bist, wie heißt du, wir kennen uns ja noch nicht und so, wollen wir zusammen einen Kaffee trinken, ne? Und dann vielleicht auch zu fragen, was kann ich dir Gutes tun? Ne? Und so, was hat dich denn heute hergeführt? Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, uns hier mal zu besuchen? Ja. Und dann erzählt er vielleicht, ja, mein Bruder hat mich mitgenommen oder was weiß ich, ich bin hier gerade zu Besuch in Berlin. Oder eben, nee, ich bin auf der Suche nach einer neuen Gemeinde, was weiß ich, in meiner Gemeinde ist gerade richtig was schiefgelaufen. Oder vielleicht öffnet er sich sogar und sagt, ich habe gerade eine Verletzung erlebt oder so. Oder ich wollte einfach nur mal auftanken. Ja. Ich habe gehört, das soll hier ein schöner Gottesdienst sein. Ich wollte einfach nur mal auftanken und so. Ja. Und ja, also ich glaube schon, dass wir nachfragen dürfen, vorsichtig und ja, und wenn derjenige sich öffnet und sagt, ja, ich würde gerne auftanken, ich würde gerne hier und da. Und dann kann man ihn vielleicht einladen und sagen, okay, wenn du auftanken möchtest, neben den Gottesdiensten, komm gerne wieder, ne, sich vielleicht beim nächsten Gottesdienst sogar auch neben den zu setzen, dass er nicht alleine ist und dann eben auch ihn vielleicht zu einer Kleingruppe einzuladen oder so. Ne? Es gibt ja hoffentlich auch ein paar Kleingruppen, die eben offen sind für Neue. Ne? Bei uns in der Gemeinde gibt es auch immer so ein paar Spezialkleingruppen. Jetzt zum Beispiel fürs Bibelprojekt gibt es dann ja auch Bibelprojektgruppen, die sich damit beschäftigen. Und ja, wie gesagt, die Leute reinlieben, sozusagen.
Aber die, in Anführungsstrichen, geschlossenen Kleingruppen sind ja nicht geschlossen, weil sie per se keinen aufnehmen wollen, sondern weil es thematisch spezifische, aufeinander aufbauende Treffen sind, die irgendwann vorbei sind und dann löst man sich wieder auf. Ne? Es ist nicht, wir haben keine geschlossenen Kleingruppen, die keiner besuchen darf. Ja, ich will das nur mal kurz sagen.
Ja, so. Aber es gibt ja, manchmal gibt es in Gemeinden ja Hauskreise, die jahrelang so gewachsen sind, wie sie sind und die sich manchmal schwer tun. Einfach, die sich schwer tun zu sagen, boah, ihr habt drei neue, schickt sie uns oder so, ne? Sondern die sagen, boah, wir sind schon zu neunt und, ne, und wenn jetzt noch drei dazukommen, dann sind wir zu zwölf, dann ist es nicht mehr so schön intim und so, ne? Deswegen, es gibt ja manchmal Hauskreise oder Kleingruppen, die sich da ein bisschen schwer tun. Aber wie gesagt, wünschenswert ist es natürlich, wenn wir auch Kleingruppen haben, die sagen, ich nehme gerne jemanden auf.
Ja, aber genau, jetzt haben wir so ein bisschen darüber geredet, über die Kleingruppen und so weiter und andocken. Und das Problem haben wir ja bei jedem, sozusagen. Das ist ja völlig egal, dass die Leute Anlaufpunkte brauchen. Und du hast halt bis zu einem bestimmten Alter, bist du halt in der Kinderarbeit willkommen, so. Danach kommt dann irgendwie Teenie und Jugend oder was auch immer. Und dann wären sowas wie Kleingruppen. Meine Frage ist, oder was ich mir frage in dem Zusammenhang ist, gibt es Sachen, die, weil du sagst, für Singles ist der Freundeskreis ist unglaublich wichtig. Mhm. Gibt es da Punkte oder gäbe es Sachen, die Gemeinden besser machen können, wo man sagen kann, es gibt eine bessere Freundschaftsstruktur sozusagen oder irgendwas? Oder,
also ich selber bin ja in dieser Gemeinde aufgewachsen. Ja. Ich bin hier die Kinderarbeit durchlaufen und auch den Jugendkreis und hatte dadurch im Grunde immer meine Clique um mich rum. Von daher kann ich es nur schwer sagen, sozusagen, wie es für Leute ist, die von außen dazukommen. Ja. Aber klar, wir sollten, wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, dass wir versuchen, Leute, die von außen kommen, halt so reinzulieben, dass sie ihren Kreis finden und dann eben hoffentlich auch ihre Freundschaften. Denn Beziehungen sind auf jeden Fall wichtig. Auch wenn du Single bist und als Single lebst, bist du ja keine Insel, sondern Gott hat uns ja auch auf Beziehungen angelegt, auf Freundschaften. Mhm. Und deswegen finde ich, ist Gemeinde und Gemeindefamilie sozusagen in Anführungszeichen, finde ich für mich zumindest als sehr wichtige Sache. Und von daher finde ich schon, Leute, Singles in unseren Gemeinden, sollten wir gucken, dass wir die so connecten, dass die ihren Kreis finden, ihre engsten Freunde finden, mit denen sie sich wirklich eng fühlen und wo sie dann auch Sachen besprechen können, genau.
Ja, aber ich bin so ein bisschen, ich habe vorhin so böse gesagt, du bist flexibel und hast Ressourcen, aber letztendlich ist es natürlich, wäre das hochgradig gefährlich, wenn Gemeinden anfangen würden, Singles ausschließlich so zu sehen. Ne? Ja, weil es dann natürlich im Prinzip Kühe sind, die es zu melken gilt, sage ich mal böse. Ja? Also zum Beispiel ist auch eine Frage, ist es was du erlebst oder erlebt hast, so nach dem Motto, du bist ja immer verfügbar, du hast ja immer, außer Arbeit hast du ja nichts, ne? Dass die Gemeinde da übergriffig, in Anführungsstrichen, übergriffig wird, ressourcenmäßig, oder?
Das ist schwer zu sagen. Also, es ist so, ich erlebe schon manchmal dadurch, dass ich sehr, sehr viel in meinen Bereichen in der Gemeinde mache und da ein sehr hohes Maß an Verantwortung trage, erlebe ich schon manchmal, dass Geschwister Sachen für selbstverständlich halten, wo ich dann denke, boah, jetzt wird es mir manchmal ein bisschen viel. Ne, und so gerade, also ich bin ja in der Technik unterwegs, das heißt, ich verantworte einen Großteil unserer Veranstaltungstechnik und ich bediene die Technik auch zum größeren Teil selber in den Veranstaltungen. Und wenn wir als Gemeinde eben sehr, sehr viele besondere Veranstaltungen neben den Gottesdiensten haben, dann wird es mir manchmal auch ein bisschen viel. Klar, kommt vor. Aber das ist, glaube ich, nicht so sehr dem geschuldet, dass ich Single bin. Oder dass die jetzt denken, der Typ ist ja Single, also können wir ausnutzen. Okay, sondern eher der Tatsache, dass ich halt so viel Verantwortung in diesem Bereich trage und es im Grunde schon immer gemacht habe. Ich bin ganz oft, fühle ich mich ein bisschen wie der ältere verlorene Sohn, der auf dem Hof geblieben ist und immer die Arbeit gemacht hat und immer die Veranstaltung für alle anderen gefahren hat. Und dann kommt halt jemand von außen und schmeißt seine große Party auf meinem Hof.
Ja.
Und ich sage zu Gott, wo ist eigentlich mein Mastkalb? Ja. Wo ist meine Party?
Ja.
Ich fahre hier die Veranstaltung für den anderen, der die Party hat. Ne, so, wo ist eigentlich mein Dankeschön sozusagen? Ja. Das kommt schon manchmal vor, aber ist wirklich selten, weil wie gesagt, ich mache es ja sehr gerne. Es ist jetzt nicht so, dass ich da leiden würde und ich fühle mich auch nicht ausgenutzt. Aber klar, da müssen wir als Gemeinden grundsätzlich, finde ich schon, aufpassen, dass wir, egal ob jetzt Single oder wer auch immer, welcher Mitarbeiter auch immer, dass wir nicht unsere Mitarbeiter als Dienstsklaven sehen, sondern es geht ja immer in erster Linie darum, dass Menschen aufblühen in einem guten Maß. Und aufblühen kannst du nur, wenn du genug von dem kriegst, was du brauchst und ja, und dann wachsen kannst.
Ja, ich dachte nur, weil es gibt ja sozusagen, wenn ich durch Familie und so weiter bezahlt, ich hatte jetzt die Woche, dass ich an einer Abendveranstaltung in der Gemeinde, zu der ich hätte erscheinen sollen, sozusagen nicht teilgenommen habe, weil ich einen Elternabend hatte parallel. Ich musste also zum Elternabend. Ich hatte in Anführungsstrichen guten Grund, Nein zu sagen. Das ist jetzt, ehrlich gesagt, wäre ich lieber zur Gemeindeveranstaltung gegangen als zum Elternabend, aber das ist eine andere Geschichte. Und meine Frage kommt so ein bisschen aus der Überlegung raus, du hast durch deine Flexibilität ja im Grunde weniger natürliche Beschränkungen oder natürliche Slots, wo du sagst, es geht einfach nicht. Da habe ich eine Verpflichtung, die entsteht durch Familie oder durch oder sowas, ne? Also, oder wenn ich irgendwie Kinderbetreuung übernehmen kann, da kann ich nicht sagen, nee, das ist mir jetzt egal, mein Kleiner bleibt jetzt alleine zu Hause. Das geht einfach noch nicht, ne? Also deswegen, daher kommt diese Überlegung zu fragen, ob es zu einer Übergriffigkeit kommen kann, weil du sozusagen von Natur aus weniger Slots im Kalender hast, wo du sagst, nee, das ist einfach das Gesetz, da geht es nicht drum rum. Ne?
Ja, genau. Das stimmt. Also ich habe natürlich weniger Ausreden, um Nein zu sagen. das stimmt. Wie gesagt, ich glaube, dass es gut ist und das gehört auch zu einer guten Entwicklung für uns als Menschen dazu, dass du irgendwann im Leben auch lernst, Nein zu sagen und dass du irgendwann auch diese Freiheit gewinnst und verstehst, ich brauche auch jetzt mal meine Me-Time, also meine Ich-Zeit. Und dass man wirklich ganz frei heraus auch mal sagen kann, nein, mein Lieber, ich kann dir jetzt bei da und da kann ich dir jetzt nicht helfen, denn ich bin gerade irre damit beschäftigt, nichts zu tun und zu schlafen. Ich bin gerade irre damit beschäftigt, auf meiner Couch zu sitzen und mein Lieblingsvideospiel zu spielen, sag ich jetzt mal. Ne? Das sollten wir lernen. Ich finde, wir sollten lernen, dass wir uns nicht sozusagen überfordern gegenseitig als Christen. Ne? Sozusagen, ich muss als Christ immer stramm stehen und immer fürs Reich Gottes rund um die Uhr.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Gott das von uns will. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass du dich fürs Reich Gottes tot schuftest und morgen tot umfällt und ein Herzkasper hast oder so. Natürlich nicht, natürlich nicht. Gott möchte, dass Leben aufblüht. Und wie gesagt, und dazu gehört, dass wir lernen, Nein zu sagen. Das ist das eine. Das ist meine Seite sozusagen dann als Mitarbeiter. Und von der Gemeindeseite aus finde ich es auch ganz wichtig, dass wir in der Mitarbeiterführung lernen, versuchen einzuschätzen, wie viel mute ich meinen Mitarbeitern eigentlich zu. Ist das überhaupt noch hilfreiches, wachstümliches Aufblühen oder ist das, ich knall die Jungs so zu, weil ich halt den Bedarf als Gemeinde sehe. Ne? Ja. Und ich habe hier noch ein Projekt und ich habe da noch ein Projekt und ich reiß hier noch was auf, weil es wäre ja schön, wenn wir das als Gemeinde haben.
Ja.
Wir haben aber gar keine Mitarbeiter dafür.
Ja.
Dann sollte man sich vielleicht fragen, vielleicht ist das 12. oder 13. Projekt dann vielleicht doch eins zu viel.
Ja.
Ne? Wenn ich die Mitarbeiter dann vielleicht gar nicht habe, ne? Und meine Mitarbeiter kaputt mache. Also Mitarbeiterführung, ich sollte gucken, was ist wirklich noch sinnvoll für meine Mitarbeiter. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, wenn ich mit meinen Mitarbeitern dann auch mal ein Gespräch führe und wirklich frage und so. Ne? Übrigens auch bei Leuten, die neu in die Gemeinde kommen, ne? Und die dann zum Beispiel auch andeuten, ich komme aus der und der Gemeinde und da habe ich zum Beispiel in der Kinderarbeit schon ganz, ganz viel mitgearbeitet. Ich rede ja mit einem gestandenen Christen, der aus einer anderen Gemeinde meinetwegen kommt und da die gesamte Kinderarbeit geleitet hat, rede ich ja völlig anders, als wenn ich da einen 17-jährigen Teenie habe, der sagt, ich würde gerne mal irgendwo mitmachen und mich ein bisschen ausprobieren. Genau. Ja. So, das ist ein ganz anderer Schnack. Das heißt, wir als Mitarbeiterführung, die wir Mitarbeiter anleiten, sollten unbedingt uns angewöhnen, ganz, ganz viel zu fragen und zu fragen, wo stehst du? Was würde dir gut tun? Was wäre denn dein nächster Schritt in deiner Entwicklung als Christ, als in deiner Entwicklung als aufblühender Mitarbeiter? Genau.
Ja, das ist ja auch gerade, wir machen so einen Kreis zurück, ne? weil wir im Grunde genommen, das Aufblühen ist das eine, aber ich muss wissen, wo meine Leute stehen. Wir müssen uns kennen, wir müssen miteinander reden. Genau. Und im Grunde genommen ja zu dem gleichen Punkt zurückkommen, wenn die Leute neu in der Gemeinde sind, ich muss die erstmal kennenlernen und gucken, wo stehen die. Und gleichzeitig muss ich dann gucken, also wir müssen in Beziehung bleiben. Wir können das, die Gemeinde kann nicht als Werk funktionieren, sondern es ist erstmal ein Beziehungsgeflecht. Es ist erstmal ein, wir achten aufeinander, wir tragen einander die Lasten. So. Genau. Und ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich finde es trotzdem spannend, weil wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, sozusagen, wir haben jetzt wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, formuliere meinen Satz zu Ende, wie wir als Gemeinde gesund wachsen oder wie wir als Leib Christi gesund wachsen. Jetzt haben wir ein paar so Sachen angesprochen, die dafür ganz wichtig sind. Wir fangen damit an zu sagen, jeder ist erstmal willkommen. Mhm. Also da kommen wir von den Lebenssituationen jetzt eben, ob du verheiratet bist, ob du Single bist oder ob du geschieden bist oder ob du weißt auch immer, ja. Aber sozusagen, was auch immer da ist, es gibt Vor- und Nachteile. Und das finde ich ganz spannend, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir gucken zu sehr auf uns aus unserer eigenen Perspektive. Ne? Also ich bin halt seit 2 Jahrzehnten verheiratet. Ich gucke aus der Perspektive eines Verheirateten auf Sachen. Da kann ich nicht wirklich was gegen machen. Ne? Ja. Deswegen finde ich das spannend, und auch mit dir zu reden, weil wenn ich über Single und Single-Dasein, dann ist es meistens die Vorverheirateten im Grunde genommen, an die ich dann denke.
Ja.
Ne? Das ist so, das war meine Single-Zeit, weil bis ich geheiratet habe und dann war ich halt nicht mehr Single. So, ne? Und das und so ein bisschen Blick zu weiten und zu sagen, wer steht eigentlich neben mir im Gottesdienst? Ja. Wo steht derjenige? Das ist also spannend.
Genau, ich finde, es ist halt, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass wir halt gucken, genau, wo steht der andere, ne, wo steht mein Gegenüber, und dass wir wirklich die Vorteile des Lebensmodells schätzen, in dem wir uns gerade befinden oder die man gegenüber gerade hat, und demjenigen das auch bewusst machen. Ich finde, dass es gut ist, wenn wir uns gegenseitig in der Gemeinde halt wirklich bestärken, ne, positiv nach vorne bringen und gar nicht so sehr halt auf die Defizite gucken und sagen, du bist Single, also noch nicht verheiratet, sozusagen.
Ja, ja, ja.
Du bist noch nicht in dem Lebensstatus angekommen, wo man dann bitteschön verheiratet ist.
Noch nicht
ist.
Vollwertig.
Genau. Ja, sondern, dass wir halt einfach ganz, ganz doll die Vorteile schätzen dessen, was wir jetzt gerade haben. Und ein Gedanke ist mir auch noch ganz, ganz wichtig, der mir irgendwann im Laufe meines Lebens klar geworden ist. Und zwar: Du bist auch als Single von Gott gesehen und auch als Mensch gesehen ein vollwertiger Mensch. Du bist ein ganz vollständiges Individuum. Du bist nicht halb, nur weil du Single bist. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir vollwertig sind, dass wir ein voll erfülltes Leben haben, auch wenn wir Single sind. Es ist meiner Meinung nach eine große Gefahr darin, dass wenn du eine Leere oder ein Loch, eine Leere in deinem Leben empfindest, du meinst, du müsstest sie durch einen Partner auffüllen.
Ja.
Denn das kann dein Partner wahrscheinlich nicht leisten.
Nein, unwahrscheinlich, das kann er nicht leisten.
Das kann er einfach nicht leisten.
Nicht.
Sondern es ist ganz wichtig, dass du selber sozusagen ein gutes Stück in einem guten Sinne dir genug bist und dir bewusst bist, du bist vollwertig von Gott geliebt, so gewollt, wie du bist, und du bist ein vollwertiger Mensch. Dein Leben ist vollwertig, so wie es ist, auch wenn du gerade keinen Partner hast und vielleicht auch nie einen haben wirst.
Ja.
Du kannst ein vollwertiges Leben führen. Und die Chance liegt darin, eine wirklich schöne, enge Beziehung mit Gott zu führen, was ich natürlich jedem Christen wünsche, also auch Verheirateten.
Ja.
Und ich glaube, dass Leute, die in eine Beziehung gehen, weil sie meinen, sie müssten eine Leere oder ein Loch füllen, was sie in ihrem Leben empfinden, haben ganz schwierige Karten oder werden es schwer haben, denn dein Partner ist genau genommen nicht für dein Glück verantwortlich,
ja,
sondern wir müssen uns bewusst sein, wenn wir in einer Beziehung sind, mein Partner ist ein Teil meines Glückes, ist aber nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin, sondern ich selber bin dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin vor Gott. Hm. Ich selber trage meine Lasten zu Gott. Ich selber muss sehen, dass mein Leben ausgefüllt ist, dass meine Lebensbereiche, meine verschiedenen Lebensbereiche in Waage sind, dass die vor Gott laufen, dass meine Lebensbereiche Beziehungen, meine Lebensbereiche Gesundheit, all das muss ich selber vor Gott handeln und auch meine Beziehungen. Und wenn ich erwarte, dass mein Lebenspartner mein Leben managt, werde ich auf Strecke verlieren, auf Dauer verlieren.
Ja,
und so.
Ja.
Du bist ein vollwertiger Mensch. Und wenn dir das bewusst wird, kannst du ein ganz glückliches, ganz entspanntes Single-Leben führen im Hier und Jetzt.
Ich will auch sozusagen, ne, die Vollwertigkeit kommt daraus, dass wir geliebte Kinder Gottes sind.
Genau.
Und ich glaube, es gibt halt die Möglichkeit, auf jeder Seite vom Pferd zu fallen. Also du kannst entweder sagen, naja, ich bin nicht vollwertig, weil ich keinen Partner habe und weil ja der Mensch geschaffen ist, als Gottes Ebenbild männlich und weiblich ist und so. Aber ich glaube, die Gefahr ist auch, dass man kann auch vom Pferd fallen und sich über die Leistung definieren. Weil wenn ich mir einen Paulus angucke, der war extrem produktiv. So.
Natürlich, ja.
Und genau. Das waren halt andere Leute nicht. Genau. Und dann zu sagen, ja, aber Paulus war nicht deshalb mehr geliebt, weil er so wahnsinnig produktiv war.
Genau.
Ja? Und ich muss sagen, ich finde es so, Jesus finde ich total witzig in dem Bezug, weil Johannes endet sein Evangelium mit diesem, naja, der hat noch so viele Sachen gemacht, ich glaube, alle Bücher der Welt könnten nicht fassen, was er noch alles gemacht hat, wenn man das alles aufschreiben würde. Aber ich finde, wenn ich die Evangelien lese, Jesus wirkt nicht geschäftig. Also er wirkt nicht, er ist nicht gehetzt, sondern er macht halt was so und macht es halt in seinem Tempo und macht es halt einfach.
Genau.
So, ne? Zu sagen, wir sind geliebt. Ein Punkt, den ich aber auch spannend finde, ist, wenn wir noch über Gemeinde reden, wir haben über dieses Lastentragen geredet. Ich finde es zwar grundsätzlich wichtig zu sagen, ich sehe die Vorteile meines Modells, ich sehe die Vorteile deines Modells, ich sehe die Vorteile der anderen Modelle. Ich finde es trotzdem, glaube ich, aber spannend zu sagen, auch ich sollte mir auch der Herausforderungen des jeweils anderen Modells bewusst sein, um darauf reagieren zu können. Also ich kann mir vorstellen, dass es Unterhaltungen gibt, wo ein Single verheirateten Menschen vorwirft, dass sie nie Zeit haben. Oder wo ein Verheirateter einem Single vorwirft, dass er immer so viel, also dieses Freundschaftsproblem in Anführungsstrichen, ne? Also zu sagen, okay, warum brauchst du immer so viele Freunde? So, und sich einfach dessen bewusst zu sein und zu sagen, ja, der Verheiratete und vor allen Dingen auch einer mit kleinen Kindern und so weiter, der hat einfach weniger Zeit, der hat einfach weniger Ressourcen. Das ist so. Und dann kann ich als Single sagen, ich habe Ressourcen, ich habe Zeit, ich kann dem da Lasten mittragen. Und auf der anderen Seite der Verheiratete, der sagen kann, ich habe ein gutes Beziehungsgeflecht, ich habe eine Kernfamilie und so weiter und so fort. Ich bin in der Lage, auch Singles emotional zumindest mitzutragen. Das klingt jetzt ein bisschen falsch, ne? Aber sich sozusagen auch bewusst zu sein, okay, wo sind denn eigentlich die Herausforderungen meines Gegenübers auch? Ja. Und wo bin ich als Leib Christi berufen, auch da mit Lasten zu tragen?
Ja, genau. Ich glaube, das ist bestimmt auch ein guter Lernschritt für uns als Gemeinden oder als Leib Christi, wenn wir sagen, wir versuchen auch die Sachen, wo die Defizite oder wo die wo die Entbehrungen sind im jeweiligen Lebensmodell. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der hat 6 Kinder und große Familie und einen Vollzeitjob und will auch noch ein bisschen in der Gemeinde mitschaffen, dann muss ich mir bewusst sein in meiner Gemeinde, dass ich den nicht so belasten kann jetzt mit Gemeindediensten wie jemanden, der eben Single ist und viel Freizeit hat und ja, viel zeitliche Ressourcen. Genau, dessen muss ich mir bewusst sein. Und umgekehrt, der Single braucht vielleicht manchmal einen Gesprächspartner, den der Ehepartner, wenn es gut geht, wenn es super läuft, zu Hause hat.
Ja, genau. Ja.
Genau, ne? Das heißt, ich zum Beispiel pflege ja 4 ganz ausgewählte, für mich sehr wichtige Freundschaften und die versuche ich auch zu pflegen. Und wenn einer meiner dieser 4 Freunde anruft, dann steht alles. Dann lasse ich alles stehen und nehme mir die Zeit und höre mir alles an, was derjenige mir zu dem Zeitpunkt zu erzählen hat. Mhm. Und es gibt Zeiten, da brauche ich 2-3 Wochen lang keinen Kontakt zu meinen engen Freunden. Und dann gibt es aber auch wirklich, da habe ich wieder Sehnsucht. Da will ich, und da rufe ich denjenigen an und sage, hey, lass uns mal quatschen oder lass uns mal wieder treffen. Ja, ja. Und so, ne, und dann treffen wir uns und dann verbringen wir Zeit und quatschen eine Weile, ne, und gucken dann auch vielleicht irgendeinen Film oder eine Serie oder was auch immer. So, und haben
Zeit miteinander.
Genau, einfach, und haben unsere Zeit miteinander. Ja. Wichtig ist aber, dass wir uns natürlich bewusst sind, dass gerade Leute, die ein Single-Dasein leben, dass die vielleicht manchmal auch Redebedarf haben. Ne? Das kann natürlich sein.
Ja.
Dass die manchmal. Und darauf sollte man natürlich als Gemeinde schon versuchen zu reagieren und einzugehen. Ne? Und genau, was du sagst, dass wir eben versuchen, auch zu gucken, was sind die Bedürfnisse der jeweils anderen Lebensmodelle. Na klar.
Und das ist, dabei geht es ja, wie gesagt, nicht, da geht es ja nicht darum, dass das Missstände sind und die sind ganz furchtbar, sondern das ist halt einfach das ist die Kehrseite der Medaille.
Teil des Lebensmodells.
Genau, wenn ich viel Zeit und Kapazität habe, weil ich alleine bin, bin ich halt aber auch alleine. Also so, ne? Und gleichzeitig, wenn ich eine Familie habe, bin ich eben nicht alleine und habe halt weniger Zeit und Kapazitäten. Ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchtest du noch abschließen, was dir wichtig ist zu sagen, was du noch nicht gesagt hast?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben viele gute Gedanken gehabt. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Wie gesagt, ich würde sagen, lasst uns die Vorteile aller Lebensmodelle wirklich schätzen. Lasst uns die Segen, die da drin stecken, wirklich genießen. Lasst uns versuchen, gegenseitig so gut zu tragen, wie wir können. Und sei dir bewusst, du bist immer ein vollständiger Mensch, egal in welchem Lebensmodell du gerade lebst.
Sehr schön. Vielen Dank.
Alles klar.